Bei diesen inhaltlichen Geschichten bin ich manchmal erstaunt, wie viel doch geht und wie viel man doch in Bewegung bringen kann, diskursiv, und wo wir uns halt nach wie vor die Zähne ausbeißen, ist die Struktur der SPÖ.
Es ist eine große Partei, die mit derselben Struktur arbeitet wie seit über 100 Jahren.
Und wenn die SPÖ scheitert, dann daran.
Herzlich willkommen bei Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir widmen uns hier einer großen Frage. In welcher Demokratie wollen wir leben? Ein Gespräch mit all jenen, die sehr praktisch an der Stärkung und Entwicklung von Demokratie arbeiten. Viel Vergnügen! Ich sitze heute hier mit der Eva Malschnick. Eva, guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Eva, du bist Vorsitzende der Sektion 8, hast Sozioökonomie studiert. Und die Sektion 8 ist also ein bisschen bekannt als Stachel im Parteifleisch der SPÖ. Wie viel Stachel braucht es denn im Parteifleisch?
Genug, dass sie was bewegt und dass es hin und wieder unangenehm wird für die Leute, die einen Stachel brauchen könnten. Wir haben uns gegründet 2007, damit ich jetzt nichts Falsches sage, genau. Die waren sozusagen ein Auswuchs der Regierungsbildung Gusenbauer 1. Und damals war es ja so, dass Regierungsübereinkommen präsentiert wurde nach zwei Episoden schwarz-blauer Bundesregierung, wo erstmals wieder die SPÖ mitbeteiligt war. Und diese hochfliegenden Erwartungen, die man halt gehabt hat an die erneute Regierungsbeteiligung der Sozialdemokraten, haben sie halt nicht im Geringsten erfüllt. Aus diesem Regierungsübereinkommen hat es viel Unzufriedenheit gegeben damals. Und eine Überlegung daraus war eben zu sagen, okay, es bringt nichts, wenn alle kritischen Leute sie aus der SPÖ entfernen. Man muss sie wo sammeln und dem Frust und der Wut einen Kanal geben. Und eine der Ideen, die da in dieser Zeit geboren wurde, ist sozusagen einfach was ganz Klassisches zu machen, nämlich eine Basisorganisation in der SPÖ zu nehmen. Also wir sind eine stinknormale Sektion, die 8. Sektion im 9. Bezirk. Deshalb heißt man Sektion 8, obwohl wir im 9. Bezirk beheimatet sind. Das sorgt manchmal für Verwirrungen. Und machen das aber in einer bisschen unkonventionelleren Art und Weise, wo wir uns einfach mehr Output versprechen und uns besser wiederfinden als in den alleinig klassischen Basisorganisationstätigkeiten, die man in der SPÖ sonst so findet.
Was meinst du mit unkonventionell?
Also wir haben uns dann nach einer Findungsphase 2010 einen längeren Strategieprozess gegeben. Dort haben wir uns überlegt, okay, was können wir tun, was können wir nicht tun, was wollen wir tun, was wollen wir nicht tun, und das Ergebnis daraus ist, dass wir sozusagen den Untertitel für unsere Arbeit definiert haben mit die sozialdemokratische NGO. Das ist deshalb, weil uns zwei Dinge aufgefallen sind, die nicht funktionieren oder noch nicht funktioniert haben in der SPÖ bisher. Das eine ist der Marsch durch die Institutionen, also das heißt, dass man halt irgendwie als junge, motivierte Person sich anpasst an den Apparat, irgendwann 15 Jahre, 20 Jahre später oben ausgespuckt wird und dann kann man alles anders machen. Die Geschichte zeigt, dass das nicht funktioniert, weil der Apparat mehr mit dir macht, als du mit ihm, wenn du die da alleine durchschütteln lässt. Die andere Idee, die immer wieder so herumfleucht, ist, dass man sagt, okay, man versucht jetzt bestimmte Einheiten, bestimmte Gruppierungen, bestimmte, ich weiß nicht, Vorfeldorganisationen oder was auch immer, systematisch auszufraktionieren, und dann ist man zumindest nicht alleine, sondern hat einen ganzen Bezirk oder hat eine ganze Vorfeldorganisation. Die Gründungsmitglieder der Sektion 8 haben alle ein Stück weit Jugendorganisationshintergrund gehabt innerhalb der SPÖ, und da kriegt man sehr schnell mit, was für ein massiver Arbeitsaufwand internes Fraktionieren ist. Und jeden Termin, wo ich mit jemandem auf einen Café gehe und irgendwas mir ausdeal, verwende ich nicht, um zum Beispiel einen Text zu schreiben oder mit irgendjemandem über irgendein Thema zu reden, das vielleicht relevant ist. Und das war einfach ein Grund, dass wir gesagt haben, okay, wir sind Leute, die aus inhaltlicher Überzeugung Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen sind. Das bedeutet, dass wir Themen haben, die uns Anliegen sind. Und anhand dieser Themen wollen wir uns vorhandeln und haben sozusagen die Organisationsform der Sektion zwar, aber wir tun so, als wären wir NGO. Also wir überlegen uns Kampagnenthemen, wenn wir dann welche haben, versuchen wir Kontakte herzustellen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, machen Veranstaltungen dazu und fahren da halt so eine Doppelstrategie. Also ein Teil unserer Arbeit richtet sich natürlich nach innen auf die SPÖ, aber ein anderer ganz wesentlicher an die allgemeine Öffentlichkeit, weil wir halt finden, dass das der wesentlichere Beitrag ist, den man leisten kann und muss, dass man von den eigenen politischen Ideen, die man hat, ja irgendwas in die Gesellschaft transportiert und nicht nur nach innen schaut.
Ist das Ziel von der Sektion 8, die SPÖ zu verändern oder mehr die Außenwirkung der SPÖ?
Wir sehen uns als Hegemonieprojekt, so haben wir das mal definiert. Mhm. Und da ist die SPÖ ein Baustein davon. Also wir sind einfach auch draufgekommen, dass Parteien total unbearbeitete Kampagnenfelder sind. Das sind ganz große Organisationen, teilweise, um die sich niemand schert. Und deshalb kommen wir da mit unserem, also wir machen das alles ehrenamtlich, deswegen haben wir nicht so viel Zeit und sind immer auf der Suche nach guten Income-Outcome-Verhältnissen im politischen Engagement. Und weil sie in politischen Parteien so lange niemand um irgendwas geschert hat, kann man damit relativ wenig Ressourcen relativ viel in Bewegung bringen. Mhm. Und das ist ganz erfreulich manchmal, weil ja doch politische Parteien im öffentlichen Diskurs ganz relevant sind und dementsprechend auch das, was sie innerhalb von politischen Parteien tut, plötzlich diskursrelevant wird, wenn man was in die Öffentlichkeit dringt. Mhm. Und das haben wir natürlich immer taktisch uns zunutze gemacht. Aber wir versuchen das eben so zu gestalten, dass wir sagen, wenn wir zum Beispiel Kritik üben an der SPÖ, ist die Themen bezogen. Und wir sagen nicht, hey du Vollidiot, mach deine Arbeit besser, sondern wir sagen, wir haben ein Anliegen, das Anliegen ist dieses Thema, wir haben den Eindruck, bei diesem Thema braucht es dieses und jenes, wollt ihr nicht. Also das sind so ein paar Grundregeln, wo wir relativ flott draufgekommen sind, wie wir das handhaben wollen. Also die Anzahl der Presseanfragen, die wir ablehnen, ist sicher größer als die wir annehmen zum Thema Kommentare zur SPÖ, weil natürlich, das ist ein gefundenes Fressen für alle Innenpolitik-Journalisten des Landes. Es schreibt sich keine Geschichte leichter als schon wieder Krieg in der SPÖ. Und das ist halt was, das kennen wir. Uns gibt es mittlerweile seit 10 Jahren. Jedes Mal, wenn es halt irgendwie Zweites gibt, ruft es halt irgendwie bei uns auch an und fragt uns, ob wir nicht irgendwie einen Satz noch beisteuern wollen zur nächsten Katastrophengeschichte. Und wir machen es aber nur dann, wenn wir uns auskennen, wenn wir vorher zu einem Thema gearbeitet haben und wenn es Expertise gibt dazu. Mhm. Weil wir einfach keine beliebigen Muppets sein wollen, die halt zu jedem Konfliktthema, das sie auftut, uns dann selbst dazugeben müssen, sondern unser Erfolg liegt daran begründet, dass wir, wenn wir was sagen, sehr genau wissen, was das ist.
Seht ihr euch auch so als ein bisschen internen Think Tank?
Wir versuchen es zu sein. Das hängt aber natürlich immer davon ab, wer bei uns gerade aktiv ist. Also wir sind, glaube ich, die SPÖ-Sektion mit dem höchsten Anteil der Leuten in normalen Berufen. Mhm. In der Politik ist es so, in der Parteipolitik, so wie ich sie kennengelernt habe, dass im ehrenamtlichen Bereich der SPÖ, sofern es ihn überhaupt noch gibt, sehr viele Leute dabei sind, die halt hauptamtlich im politischen Bereich arbeiten. Das heißt, das sind halt irgendwie Leute, die ihren Tag damit verbringen, bezahlt politisch zu arbeiten und dann halt alle 2 Wochen am Abend noch in irgendein Sektionslokal gehen und dann halt sich überlegen, ob sie noch einen Flyer verteilen wollen oder nicht. Bei uns ist das anders, also da kommen ja immer wieder mal neue Leute dazu und ich finde, das ist das Bereicherndste dran. Die haben normale Berufe, normale Leben, normale Biografien, die arbeiten halt irgendwas und haben halt irgendwie Kinder oder kümmern sich um ihre Eltern oder was auch immer und kennen sich aber mit irgendwas meistens aus oder haben irgendein Anliegen, also da gibt es keine Ahnung. Kommt einmal ein Arzt vorbei oder es ist halt jemand aus dem technischen Bereich oder was auch immer. Und so ergeben sich halt für uns die Themen auch, dass die Leute sagen, okay, ich beschäftige mich beruflich vielleicht mit irgendeinem Umweltthema, ich finde, wir sollten uns mit XY beschäftigen. Oder ich bin Juristin und kümmere mich um Gleichbehandlungsfragen, sollte man nicht zu Thema X irgendwas in die Öffentlichkeit bringen. Und so sozusagen spinnen sie für uns die Ideen raus. Und also bei einem Thema kann ich es vielleicht beispielhaft erklären. Also wir beschäftigen uns seit einigen Jahren mit diesem Komplex Ausgaben für Inserate, Medienpolitik der Stadt Wien. weil uns das einfach sauer aufgestoßen ist, dass zweistellige Millionenbeträge jedes Jahr in Inserate in Printmedien geschmissen werden und unserer Meinung nach, das Geld an anderen Orten der Stadtverwaltung deutlich besser eingesetzt wäre, beziehungsweise halt damit Zeitungen an Gelder kommen und man das Gefühl hat, das ist ein relativ dysfunktionales Abhängigkeitsverhältnis zwischen Politik und Medienlandschaft, in das man sich da hineinmanövriert hat, das wir irgendwie nicht gut finden und wo man was dagegen machen will. Und in so einer Situation überlegt man sich halt, okay, wen hat man als Verbündeten oder mit wem kann man sich treffen oder was gibt es dort überhaupt? Die Lea, meine Stellvertreterin, hat dann zum Beispiel recherchiert, okay, es gibt in Großbritannien eine Kampagnenorganisation, die nennen sie Stop Funding Hate und die adressieren große Unternehmen, dass sie nicht mehr in The Sun zum Beispiel inserieren, weil die halt einfach, also wenn man sich die anschaut, ist der österreichische Boulevard Musterbeispiel für gut recherchierten Journalismus. Also das ist sozusagen nochmal eine andere Dimension, der britische Boulevard im Vergleich zu unserem, aber die haben halt irgendwie ein ganz gutes Kampagnenformat gefunden. Und sie hat mit denen Kontakt aufgenommen und wie sie dann irgendwann mal in London war, hat sie sich mit denen getroffen und sie erklären lassen, wie die Kampagnen aufziehen. Das heißt, das hat uns mal inspiriert. Und dann haben wir da halt versucht, in dem Bereich systematisch Kontakte zu knüpfen und, keine Ahnung, uns mit dem Helge Farnberger zum Beispiel mal auszutauschen, der den Medienwatch-Blog Coburg betreibt. Uns mit anderen SPÖ-Sektionen zu vernetzen, die möglicherweise auch ein Problem in dem Thema sehen. Uns mit mal beim Presserat vorzustellen, bei dem Leiter und zu sagen, hallo, wir sind das hätten wir uns überlegt, was finden denn Sie dazu? Also das heißt, zu versuchen, alle Akteure, Akteurinnen, die halt da in der Welt zu finden sind oder bei uns in Reichweite zu finden sind, die sich mit dem Thema beschäftigen, mit denen Kontakte zu knüpfen und die ins Boot zu holen. Und das ist, glaube ich, schon eine Arbeit, die halt irgendwo an der Schnittmenge zwischen Think Tank und Kampagnenorganisation läuft. Also man versucht halt Know-how aufzubauen und Kontakte aufzubauen und dann halt ein Netzwerk zu haben, das im Bedarfsfall aktivierbar ist. Und im Idealfall wird man ein bisschen schlauer, spült sich ein bisschen gegenseitig Bälle zu und ist damit halt vielleicht effektiv. Ja, und dann ist natürlich immer schon die Frage am Schluss, ja, und was hilft's? Ist es dann erfolgreich?
Hätte ich jetzt gerade nicht gestellt, aber darfst du gerne beantworten.
Im Normalfall nicht. Also ich gehe immer in jedes Projekt rein und denke mir, ich habe nie die Erwartung, dass das, was ich fordere, am Ende dann tatsächlich passiert. Aber ich bin dann immer wieder überrascht, wenn es doch passiert. Und das geht aber manchmal eben nicht auf so einer direkten Art und Weise. Und zum Beispiel bei diesem Medienpolitik-Thema, da ist halt jetzt so der Fall, dass man schon den Eindruck gewonnen hat, dass sich die Politiker und Politikerinnen seit 2-3 Jahren mehr rechtfertigen müssen dafür. Zumindest für die Höhe der Ausgaben. Das ist jetzt überhaupt noch nicht irgendwie an dem Punkt, wo man sagt, die Stadt Wien inseriert nichts mehr in die vielfach gerügte Kronenzeitung oder vielfach gerügte Österreich, die regelmäßig Persönlichkeitsrechte von Opfern verletzt und so weiter und so fort. Aber das Thema ist nicht mehr so unterm Radar, wie es mal war. Ja, also es ist viel sensibler geworden für Politiker und Politikerinnen, sich da dazu zu äußern. Sie müssen sich äußern. Und das ist dann halt auch ein Effekt, den man aus so einer Kampagnentätigkeit generieren kann. Dass Rechtfertigungsbedarf entsteht. Und das bedeutet noch lange nicht, dass dann sozusagen die Forderungsliste, die wir heute entwickelt haben, 1:1 umgesetzt wird. Aber es ist trotzdem ein wirksamer Eingriff in die Debatte.
Zurückkommend auf deine Frage, was hilft's? Was würdest du aus heutiger Sicht anders machen?
Gute Frage. Ein bisschen mehr Größenwahn, glaube ich, würde nicht schaden. Wir fürchten uns immer so und machen immer so mentale Listen, was könnte alles passieren und so weiter und so fort. Das führt auf der einen Seite dazu, dass wir immer sehr gut vorbereitet sind, wenn wir was der Öffentlichkeit präsentieren. Aber im Endeffekt kann immer was schief gehen und meistens kann man das durch gute Vorbereitung nur so mittelmäßig abfedern. Aber ich bin auch drauf gekommen, dass die Projekte, vor denen ich mich am meisten fürchte, meistens die lustigsten sind. Also das, vielleicht kann man das dann so nennen, also die eigene Furcht davor, dass was schief geht, als Indikator dafür nehmen, dass es ein wichtiges und relevantes Projekt ist. Ich kann mich erinnern, wir haben 2016 ein Projekt gemacht, Das ist Vorsitzwahl.at. Damals waren so irgendwie die letzten Monate von Werner Faymann angebrochen, wusste man dann halt erst im Nachhinein. Und wir haben uns für die SPÖ, reden wir uns ja seit 10 Jahren den Mund fusselig, dass sie an ihrer eigenen Struktur scheitert, dass die Auswahl des politischen Führungspersonals auf eine total dysfunktionale Art und Weise passiert und so weiter und so fort. Und dann schreibt man Anträge und redet die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten auf irgendwelchen Gremien und das hilft halt einfach nichts. Und dann halt so zu Beginn 2016 haben wir gedacht, okay, wir machen das jetzt einfach mal anders. Wir tun so, als gäbe es eine Vorsitzwahl in der SPÖ und machen eine Fake-Kampagne. Also haben wir einfach 6 Kandidaten, Kandidatinnen uns ausgedacht. Das waren echte Personen, die haben wir vorher nicht gefragt. Und haben für die Fake-Kampagnen-Webseiten gemacht mit Slogans, Plakaten, Sujets. Pickerl hat es auch gegeben. Und dann haben wir so getan, als würden die Wahlkampf machen. Und das war natürlich irrsinnig arg. Ich habe dann am Tag, bevor wir diese Website gelauncht haben, halt versucht, die Leute nochmal durchzutelefonieren und sie zumindest vorzuwarnen und ihnen zu sagen, hey, wir machen das, ich frage euch nicht, aber
wir tun's.
Ich wollte sagen, wenn du willst, schicke ich dir dein Plakat, so ungefähr. Das war die Überlegung. Und ich habe mich wirklich brutal gefürchtet, dass erstens mir irgendjemand da so eine Monosterne klagt, weil er vielleicht irgendwie tödlich beleidigt ist. Oder dass irgendwie dass das alles ganz, ganz falsch verstanden wird. Und es war dann irrsinnig lustig. Also ich finde, es war eine der witzigsten Dinge, die uns jemals eingefallen sind, um auf eine freundliche Art und Weise zu erklären, wie interessant solche Spitzenkandidaten, Spitzenkandidatinnen Wahlen eigentlich sein könnten und wie cool das laufen könnte. Und das erlebbar mal zu machen, okay, wie wäre das jetzt wirklich, wenn da 6 Leute antreten, die wählbar sind und dann kann man sich aussuchen, wie das jetzt weiter Werner Faymann macht oder so, das vielleicht, keine Ahnung, Sonja Wesseli machen, die war damals eine von unseren ausgewählten Kandidatinnen. Und das, da hat uns dann die Realität ein bisschen überholt, weil sozusagen der Abtausch zwischen Werner Faymann und Christian Kern dann doch relativ schnell vonstatten gegangen ist. Mhm. Aber für einen kurzen Moment war dieses Spiel wirklich witzig und ist dann wirklich gelaufen. Also wir haben dann so kleine Kampagnen gemacht. Also der Deal für uns intern als Aktivisten, Aktivistinnen war Don't Break the Fourth Wall. Also man muss das durchziehen. Und wir haben dann halt so Internetkampagnen gemacht. Also jeder hat sich einen Kandidaten oder eine Kandidatin gesucht, den er oder sie dann gefeatured hat. Und dann haben wir die Pickerl irgendwo geklebt und haben irgendwie extrem schlechte Photoshops gemacht mit irgendwelchen Plakaten. Und das ist halt was in einer spielerischen Art und Weise, das, was wir halt immer durch recht ernste Anträge und aber alle Parteien machen das doch und das funktioniert und fürchtet euch doch nicht so, mal greifbar gemacht haben. Ja, und wie gesagt, das Fazit daraus war, ich habe mich hier sind nicht gefürchtet, am Tag davor habe ich mir nur gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das werden wir sicher nicht nur einer, sondern eher 10 Leute den Kopf abreißen wollen. Und es war nicht so, erstens. Und zweitens war es irrsinnig lustig. Also weniger Furcht, beziehungsweise wenn man sich wo fürchtet, dann zahlt es meistens aus.
Dann hat man einen wunden Punkt.
Ja.
Hinter diesen ganzen Aktionen steckte, glaube ich, dass du die Überzeugung hast, dass du diese Partei von innen heraus reformieren kannst. Mhm. Warum glaubst du, dass das möglich ist?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich möglich ist. Bei der Gründung der Sektion 8 hat man gesagt, man weiß es dann wahrscheinlich in 10 Jahren. Jetzt gibt es uns 10 Jahre und ich weiß es immer noch nicht, ob es wirklich möglich ist. Was ich aber weiß, ist, dass ich jederzeit wieder und diese Organisationsform wählen würde. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es uns gelingt, damit irgendwas mit der SPÖ zu bewegen. Manchmal habe ich den Verdacht, dass es schon so ist. Manchmal wieder schaut das irrsinnig trist aus. Also habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass sie da besonders im Wie der politischen Gestaltung irgendwas tut. Aber um so ein Beispiel festzumachen, wir waren irgendwie so die erste SPÖ-Sektion, die das Medium Kommentar der anderen verwendet haben. Also irgendwann, mein Vorgänger, der Niki, hat glaube ich 2007 oder 2008 einmal seinen ersten Zeitungskommentar irgendwo hingeschickt. Und dann hat das damals zu heller Aufruhr geführt. Parteisekretariate herumtelefoniert und darf man das nicht? Und was sind die Konsequenzen, die man am Sektionsvorsitzenden androhen kann? Man kommt dann schnell drauf, es gibt keine, weil der kriegt eh kein Geld. Beziehungsweise die Mitgliedsbeiträge, die wir in der Sektion einkassieren, zahlen wir sowieso nach oben. Also es gibt keine Disziplinierungsmechanismen gegenüber ehrenamtliches politisches Engagement in der SPÖ. Das hat damals auch nicht jeder gewusst. Also das war irgendwie ein Novum. Und dann haben wir das halt etabliert. Also ich weiß nicht, so, wenn es halt passend ist, meistens so ein, zwei, dreimal im Jahr, denken wir uns, jetzt sollten wir uns vielleicht wieder mal äußern zu einem bestimmten Thema, aber das passt gerade gut und dann machen wir das. Und das Interessante ist, wir sind noch nicht mehr die einzige Sektion, die das macht. Oder nicht mehr die einzigen Leute aus der SPÖ, die irgendwie diesen Kanal wählen, um zu kommunizieren. Also es gibt aber andere SPÖ-Sektionen oder Gruppierungen, die sich dann gedacht haben, aha, interessant. Auf die Art und Weise kann man irgendwas in den öffentlichen Diskurs einbringen. Mache ich das doch auch. Und das finde ich ist eine sanfte, aber doch spürbare Veränderung in der politischen Kultur. Also dass irgendwie klar ist, okay, das Ziel kann nicht sein, irgendwie den Deckel auf alles draufzuhalten, sondern konstruktiv mit so Meinungen umzugehen. In inhaltlichen Fragen sind wir erstaunlich erfolgreich teilweise, da wundert es mich dann manchmal. Also zum Beispiel diese Sache mit dem kleinen Glücksspiel bei dem Landesfreitag 2011 war das, glaube ich. Bin ich fast von meinem Sessel gefallen, als ich gesehen habe, dass die Abstimmung für uns ausgeht. Also ich habe mir das nie gedacht, nie, not in a thousand years hätte ich irgendwas darauf gewettet, dass das auf die Art und Weise ausgeht, weil ich schon oft auf Landesparteitagen war und irgendwie diese Maschine kenne, da läuft nichts aus dem Ruder normalerweise. Und das war...
Also, ja, kann man durchaus als Coup bezeichnen.
Hat mich extrem gewundert, also dass das so geklappt hat. Und eine andere Geschichte, die habe ich da überhaupt viel ulkiger gefunden. Wir haben einmal eine Kampagne gemacht zum Thema Bankgeheimnis für alle abschaffen. Und zwar ging es da darum, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir uns irgendwie lang mit verteilungspolitischen Fragen beschäftigt, wir hätten gerne eine Vermögenssteuer in Österreich. Und dann aber irgendwie uns mal darauf hingewiesen hat, in der Administration von so einer Vermögenssteuer gibt es folgendes Problem. Bei einer Steuererklärung kann der Staat nicht überprüfen, ob du alle deine Konten angibst. Also da... wenn du zum Beispiel Einkommen aus Kapitalvermögen hast, die liegen dann halt auf irgendwelchen Konten herum und du sagst, okay, liebe Finanz, ich habe 4 Konten, das sind meine Konten, das sind meine Einkünfte aus dem Feuer, dann kann die Finanz sagen, okay, danke, wiederschauen. Wenn sie den Verdacht hat, dass du da nicht alles angibst, was es anzugeben gibt, konnte sie damals keine zentrale Abfrage starten, ob du alle Konten eigentlich offengelegt hast oder angegeben hast. Alles unter dem Deckmantel des Bankgeheimnisses damals. Also das verstehe ich schon, dass die Leute nicht gern wollen, dass der Staat über jede Kontenbewegung informiert ist, aber auf der anderen Seite hat das halt dazu geführt, dass man in Österreich ganz blendend Geld verstecken konnte vom Fiskus. Und deshalb haben wir uns gedacht, na gut, dann machen wir also eine Kampagne zur Abschaffung des Bankgeheimnisses. 2/3 Materie völlig aussichtslos, die SPÖ wollte es nicht. Und siehe da, vor einigen Jahren ist ein Kontenregister eingeführt worden in Österreich. Das ist mittlerweile halt so. Also da spielen natürlich viele Dinge mit. Also ja. Es gibt halt EU-Regulatorien, die Staaten dorthin natschen, dass sie grundlegende Transparenzkriterien im Finanzmarktbereich einhalten. So ein Kontenregister ist eines davon. Und da war ich dann fast baff, irgendwie also bei dem Thema hätte ich mir überhaupt keine realistischen Chancen eingeräumt, das tatsächlich umgesetzt zu sehen, sondern haben wir eher gedacht, okay, da geht es um Diskursbuilding und da schauen wir, dass wir irgendjemandem mal das Thema erklären. Aber dann einige Jahre später gibt es ein Kontenregister in Österreich. Und die SPÖ, da gibt es ein ganz nettes Zitat von Werner Faymann, der damals erklärt haben, ja, wir sind nur eine von tausenden Sektionen, ich glaube, im Zentrum war es oder irgendwie sowas, fühlen wir uns einmal sehr geehrt, wenn wir so tituliert werden. Und dann einige Zeit später ist halt dann die Position verändert gewesen und es war dann auch klar, okay, es kommt das Kontenregister und es ist ein wirklich wesentlicher Schritt dafür, dass man sozusagen die staatliche Infrastruktur für eine sinnvolle Vermögensteuer bereitstellen kann und was tut gegen systematische Steuerhinterziehung. Das war irgendwie lässig. Das heißt, bei diesen inhaltlichen Geschichten bin ich manchmal erstaunt, wie viel doch geht, und wie viel man doch in Bewegung bringen kann, diskursiv, und wo wir uns halt nach wie vor die Zähne ausbeißen, ist die Struktur der SPÖ. Also die...
Die hat sich schon verselbstständigt.
Nein, die schaut genau gleich aus wie zur Gründung.
Das ist eine Großpartei, die mit derselben Struktur arbeitet wie
seit über 100 Jahren. Und wenn die SPÖ scheitert, dann daran. Bin ich fest davon überzeugt. Sie hält sich hartnäckig dran fest. Erst kürzlich waren sozusagen ein paar Ansätze für eine Strukturreform, die halt unter Christian Kärntner ausgearbeitet worden sind, wurden wieder auf die lange Bank geschoben mit diversen Argumenten. Und das sind dann halt natürlich die frustrierenden Momente, wo man sich halt eigentlich ziemlich sicher ist, dass man mit dieser Struktur, die ist total dysfunktional, aber es hat ja überhaupt niemand den Werf, daran was zu ändern.
Warum machst du trotzdem weiter?
Jeder braucht ein Hobby. Ja, ist ja wirklich so. Ich habe mal einen Artikel gelesen kürzlich, dass man diese Millennial-Burnout-Geschichte und dass man immer ganz, ganz hibbelig ist, wenn man die Nachrichten liest und so, sie am besten in den Griff bekommen lässt durch politisches Engagement. Und ich glaube, das stimmt. Und für mich ist die Sektion 8 da genau das Richtige dafür, weil es halt gute Bandbreite an den Dingen abdeckt, die ich gern mache. Also man kann sich die Sektion 8 als 2/3 Nerds, 1/3 Praktiker vorstellen.
Gute Kombination.
So. Und es sind halt Fachnerds und Leute, die halt gerne auf der Straße stehen und mit irgendwem reden oder gerne Hausbesuche machen in ungefähr dem Verhältnis. Und wenn einem nichts mehr einfällt, hat man zumindest einmal in der Woche irgendjemanden, mit dem man schimpfen kann über die Welt. Und wenn einem was einfällt, sind es immer echt tolle Erfolgserlebnisse, die man halt als Gruppe erhaben kann. Also das heißt, da geht es schon auch um Selbstwirksamkeit. Ich bin da überhaupt nicht... Also ich glaube nicht, dass die SPÖ für alle Leute das Richtige ist. Da braucht man, glaube ich, eine bestimmte, wie nennt man das, Leidensfähigkeit. Dass man sich da irgendwie auf Dauer wohlfühlt. Aber auf der anderen Seite ist, finde ich, halt einfach eine gute Übung. Es ist einfach im echten Leben ja auch nicht so, dass nur weil ich eine gute Idee habe, das dann jeder machen will.
Nein, überhaupt nicht.
Das ist etwas, halt was man in der SPÖ im Kleinen lernt,
ja.
Dass das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich mir als rational vorstelle. Und dann kann man kreativ werden und sich überlegen, ob man nicht doch eine Lösung findet. Finde ich es irgendwie herausfordernd. Also ich finde, es macht Spaß und man hat ja dann durch diese ehrenamtliche politische Tätigkeit doch immer diese also keine Ahnung, wenn man Veranstaltungen organisiert, irgendwer macht den Text, irgendwer kümmert sich um einen Flyer, dann gibt es irgendwie Leute, die extrem begabte Organisatoren, Organisatorinnen vor Ort sind und jeder hat dann das Gefühl, okay, er kann irgendwas beitragen und einbringen und das ist sozusagen im Kleinen, auch im Rahmen von so einer teilweise absurden Partei wie der SPÖ, was extrem Lustiges.
Du hast mehrmals das Ehrenamt angesprochen. Mhm. Glaubst du, dass das auch zu einem Erfolg beiträgt, dass ihr eben nicht in diese Abhängigkeiten drin seid?
Es ist eine Vorbedingung dafür, auf jeden Fall. Wir sind eine der wenigen Gruppen innerhalb der SPÖ, die sagen kann, was sie denkt. Da gibt es nicht viele. Eben aus dem Grund, weil viele Leute beruflich im Kontext der SPÖ engagiert sind, die sehr ehrenamtlich tragen, die Aktivität. Und das führt natürlich zu einer irrsinnigen Selbstzensur in dem, was man sagen kann. Wir kriegen kein Geld, wir zahlen was. Die SPÖ unterstützt uns eben über die Infrastruktur natürlich teilweise mit, aber im Wesentlichen organisieren wir uns unsere Arbeit selbst und haben das so relativ früh schon verstanden, dass das überhaupt nichts bringt, jetzt zu versuchen, irgendwelche Mandate zu erringen oder so. Mhm. Weil einfach die Spielregeln, denen man sich unterwerfen muss, um sowas zu machen, sehr rigide sind und sehr eng sind. Und auf der Ebene nichts erreichen zu wollen, macht sehr frei in dem, was man tun kann und in den Aktivitäten, die man setzen kann.
Sobald du ein Mandat hättest, bist du sofort wieder drin in dem Spiel der Abhängigkeiten.
Ja, schlimmer noch ist, wenn ich ans will. Oder wenn ich es nicht verlieren will.
Ja.
Das sind halt die Karrierepfade innerhalb der SPÖ doch noch recht rigide. Also dadurch, dass wir so eine gering ausgebaute innerparteiliche Demokratie haben, gibt es ja kaum Momente, wo jemand gegen den Willen von irgendjemandem Vorgesetzten oder Übergeordneten auf einer Liste weit vorgereiht wird. Das gibt es ja kaum, diese Events. Innerhalb der SPÖ und anderen sozialdemokratischen Parteien in Europa ist das überhaupt nicht so. Und das führt halt zu diesem Eindruck, den man hat, dass da eh immer alle relativ gut daran mitarbeiten, den Deckel draufzuhalten, selbst wenn es ganz offensichtliche Folgen. Probleme gibt und irgendwie Fehlentwicklungen kann man es da nicht ansprechen, weil man immer Angst haben muss, dass einem was passiert. Und wir brauchen das nicht. Also ich finde, das bringt sehr viele Freiheitsgrade. Und deswegen, also das ist ja das, was ich in der Sektion 8 eigentlich am meisten schätze. Also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, der sich nicht gern vorschreiben lässt, was er tut und was er nicht tut. Da habe ich eher so die Hang zur Kontodependenz. Denkt man dann immer, wenn man irgendwer erklärt, ich soll das auf keinen Fall machen. Dann ist es vielleicht einen zweiten Gedanken wert. Und das braucht man irgendwie, damit das Spaß macht. Dass man hat eh viele Restriktionen, allein schon zeitliche. Mhm. Und da braucht man auf der anderen Seite genug Freiheit.
Wie seid ihr organisiert, ganz praktisch? Weil du hast jetzt viel über Ehrenamt, über Zeit, über Geld geredet. Wie spielt das mit in der Sektion 8?
Wir treffen uns einmal die Woche, also relativ häufig, finde ich, für eine politisch ehrenamtliche Gruppe. Sind da im Plenum so zwischen 10, 20, 25 Leute oder so, die wechseln. Also es gibt so einen harten Kern, der über mehrere Jahre konstant bleibt, der ist so bei 5 bis 10 Personen und dann kommen immer welche dazu oder weg, je nachdem. Also es sind ja oft Leute in bestimmten Lebensphasen, wo sie mehr Zeit haben für politisches Engagement und dann haben sie anders weniger Zeit, aber das ist sozusagen das Rückgrat unserer Organisation, ist, dass wir uns einmal in der Woche sehen. Dann machen wir mindestens einmal im Jahr eine längere Klausur, wo wir halt ein Wochenende irgendwo hinfahren und Strategiediskussionen ein bisschen systematischer führen. Wir haben so eine Facebook-Gruppe, da sind so ungefähr 200 Leute drinnen, glaube ich, oder so, wo man so Tagesdiskussionen dann halt nochmal führen kann, also tagespolitische Diskussionen und dann teilweise Entscheidungen getroffen werden. Aber ohne Plenum wird es nicht gehen. Also wir brauchen das sehr, dass man sie physisch sieht. Das ist irgendwie schon wichtig. Aber wir haben eine Infrastruktur, die es ermöglicht, den Leuten irgendwie am Laufenden zu bleiben, wenn sie nicht kommen können. Und dann haben wir hier halt irgendwie eine große Katastrophe an Google Drive, WhatsApp-Chats, die üblichen Problemchen, die halt jeder ehrenamtliche oder wahrscheinlich eine hauptamtliche Organisation hat mit den Kommunikationskanälen, die halt irgendwie sehr mannigfaltig geworden sind und niemand den totalen Überblick hat, und so ist das halt bei uns genauso. Wir finanzieren unsere Arbeit durch Spenden hauptsächlich. Mhm. Der große Teil davon sind regelmäßige Kleinspenden. Also wir haben da so eine Aktion, die heißt 8 Euro für die Sektion 8, dass es leisten kann, von unseren Mitgliedern oder Sympathisanten, Sympathisantinnen, Aktivisten, Aktivistinnen, richtet einen Dauerauftrag ein, den man nicht stark bemerkt am Konto, aber für uns halt so eine Basis an Geld bringt, mit der wir gemütlich dann Puffer haben, um Domains zu kaufen oder auf Klausur zu fahren oder ein Plakat drucken zu lassen oder sowas. Aber irgendwie sind wir auch drauf gekommen, dass Geld das geringste Problem ist meistens.
Was ist es dann?
Ressourcen, also Zeitressourcen und Ideen. Das ist viel wichtiger. Geld lässt sich immer aufstehen. Weil Geld erfordert meistens, also wenn du eine Gruppe hast, die sagt, okay, das ist unsere Kampagne, wir brauchen da jetzt irgendwie nur 700 Euro, findet man das schon. Schlimmstenfalls macht man halt irgendwo ein Festl. Also ja. das geht sich immer aus. Das Schwierigere ist, gerade in einem ehrenamtlichen Kontext, dass man sich zum Beispiel nicht fürchterlich zerkriegt, also die Gruppe am Laufen hält, obwohl es unterschiedliche Auffassungen gibt, was ja bei uns auch oft vorkommt. Und dann halt noch die Leidenschaft zu haben, dass man sich Donnerstagabend um 18 Uhr ins hinterste Hinterzimmer des Café Winters bewegt, um auszumachen, wer beim 1. Mai wann die Abwaschschicht übernimmt.
Also das, ja, gut. Das sind ja nicht so glamourös.
Nein, überhaupt nicht. Also das sind, glaube ich, eher die Konfliktpunkte.
Ich stelle mir den Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Mhm. Die erste ist, du bist Bundeskanzlerin und hast den Nationalrat hinter dir und kannst dir ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gerne?
Das Universalmietrecht hätte ich gerne. Ich finde, dass Wohnen und die Kosten, die mit Wohnen verbunden sind, das größte Problem sind, das wir derzeit haben. Und sieht das, welche unglaublichen Stresszustände das Leuten verursacht, wenn sie eine neue Wohnung brauchen. Das finde ich, muss nicht sein. Also ich finde den Vorschlag, den die SPÖ da hat mit dem Universalmietrecht um 5,50 Euro auf den Quadratmeter, der wird wirklich viel Stress bei sehr vielen Leuten reduzieren. Plötzlich hat man Geld für andere Dinge übrig, die man sonst in der Wohnung stecken musste. Und ich finde, das ist was, wo man ganz klar ganz vielen Leuten helfen kann damit. Das wäre mein erstes Gesetz.
Die zweite Frage ist, ich habe dir ein Plakat am Stephansdom reserviert. Das hängt dort eine Woche lang. Mhm. Was schreibst du drauf?
Was schreibe ich da drauf? Da schreibe ich drauf. Ich glaube, ich würde was Freundliches draufschreiben, so wie alles wird gut. Ich finde, was will man wieder ein Plakat machen? Ich finde, Leute sollten sich besser fühlen, wenn sie das lesen. Und das Gefühl haben, es wird sich schon irgendwer kümmern oder es interessiert jemanden. Deshalb würde ich wahrscheinlich irgendwas extrem Nebulöses draufschreiben, wie alles wird gut.
Und die letzte Frage. Mhm. Du kannst mit einem Menschen aus Österreich, tot oder lebendig, auf einen Café gehen. Wen suchst du dir denn aus?
Also da suche ich mir Adelheid Popp aus. Adelheid Popp war eine der 8 Frauen, die als erste in den Nationalrat eingezogen sind, 1918. SPÖlerin, die eine irrsinnig spannende Lebensgeschichte hat. Die ist fast im Armenhaus gestorben als Kind. Dann wurde sie aber eine ganz wichtige Figur innerhalb der österreichischen Arbeiterinnenbewegung. Und das ist, finde ich, eine Biografie, also wie man das macht, von einem schlagenden Alkoholikervater und einer total überforderten Mutter rein ins Armenhaus, wo man die Kinder normalerweise verrecken lässt, hin zur ersten, einer der ersten Parlamentarierinnen zu werden in der Ersten Republik. Das ist ein Weg, da kann ich mein Hirn gar nicht dazu bewegen, das zu verstehen. Das würde ich mir mal gerne mal selbst erklären lassen.
Nein, das klingt sehr beeindruckend, ja. Eva, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Wer jetzt ist ein Podcast von Demokratie 21, produziert und moderiert von Philipp Weretz. Redaktion Milo Tesseler und Nina Schnieder. Danke fürs Zuhören. Neue Gäste und Feedback gerne an die Adresse podcast@demokratie21.at. Bis zum nächsten Mal.